Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich habe überlegt, wie oft ich schon hier war und ich bin drauf gekommen, das ist das vierte Mal, dass ich hier sein kann. Also mein Name ist Karl Seile, ich komme gar nicht weit von hier weg, also wir sind nicht mal eine Stunde gefahren. Genau, ich komme aus Lengenfeld, das ist im Vogtland, bin dort Jugendreferent, demnächst auf 80% angestellt und genau, betreue dort unsere Jugendgruppe und ich habe zusammen mit Simon und Daniel Bibelschule gemacht, deswegen wäre ich wahrscheinlich immer wieder eingeladen. Genau, das ist so meine Beziehung, meine Connection hier. Genau, aber zurück zum Thema zur heutigen Predigt. Vor einigen Wochen, sind vielleicht schon fast Monate her, da waren wir Sonntag früh spät dran, meine liebe Frau und ich. Kennt ihr vielleicht, dass man nicht ganz so zeitig rauskommt sonntags morgens? Gut, Bayreuth hier wird das nicht so oft vorkommen, aber bei uns kommt es ab und zu vor zu Hause, dass man doch ein bisschen später aufsteht als gedacht. Und dann muss es schnell gehen und dann sind manchmal Spannungen irgendwie zu Hause da. Ne? Also es läuft nicht alles so harmonisch ab wie sonst immer. Man muss schnell ins Bad duschen, frisch machen und dann anziehen und dann schnellstmöglich los, damit man auch pünktlich in die Gemeinde kommt. Weil man muss ja auch immer ein bisschen eher da sein, will ja auch noch ein paar Gespräche führen und so weiter. Und in dieser Situation, wir waren gerade fertig, meine Frau war schon aus der Tür raus und ich ihr hinterher. Und als die Tür hinter mir ins Schloss fällt, da dämmert's mir schon. Scheiße. Schlüssel ist drin, du bist hier draußen. Ich taste mich nochmal ab. Nee, doch vergessen. Letzte Hoffnung. Schatz, hast du deinen Schlüssel dabei? Nein, okay. In dem Moment ist mir erstmal klar geworden, wie bedeutsam so eine Tür sein kann. Ne? Ich bin draußen, alles was ich brauche ist drin, sogar der Autoschlüssel, der an unserem Schlüsselbund dran ist, war drin. Also wir hatten keine Chance irgendwie wegzukommen, irgendwo dort reinzukommen. Und das Schlimme, was noch dazu kam, war, dass unser Vermieter, der ja auch noch einen Ersatzschlüssel hat, zu der Zeit im Urlaub war. Also es kam wirklich alles zusammen, was so zusammenkommen konnte. Und ich habe mich so richtig ausgesperrt gefühlt, das erste Mal in meinem Leben. Und das war eine komische Situation. Ich hatte irgendwie so eine Barriere zwischen mir und meiner Wohnung, wo ich eigentlich zu Hause war. Und da ist mir irgendwie klar geworden, ja, Türen haben ihre Berechtigung, aber Türen können auch ganz schön blockieren. Ne? Also können mich irgendwie fernhalten. Ich kann draußen und drin sein. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Vielleicht mit dem Auto, das ist noch ein bisschen kribbeliger, weil man irgendwo in einer Großstadt unterwegs ist und man sich im Auto ausgesperrt hat. Ist auch schon einigen passiert, habe ich gehört. Das ist dann immer so eine ganz heikle Geschichte. Also bei den alten Autos ging das noch. Neuere Autos können das ja gar nicht mehr. Aber damals, früher konntest du noch zumachen die Tür und einen Schlüssel drinnen liegen lassen. Das ist dann kritisch. Und uns in unserem Thema soll es heute auch um eine Tür gehen. Habt ihr euch vielleicht schon gedacht? Ihr seid ja gerade in der Predigtreihe über diese Ich-Bin-Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium. Und es sind 7 Stück, haben wir ja schon gehört. Und wir wollen uns heute das dritte angucken. Und 2 habt ihr euch schon angehört. Das erste war, könnt ihr euch noch erinnern? Das Brot des Lebens. Sehr gut. Und das zweite? Licht der Welt. Sehr gut. Also die passen hier sehr gut auf. Bin stolz auf euch. Genau, also Licht, Brot sind irgendwie 2 Sachen, die sehr wichtig sind. Lebensgrundlagen, ne? Existenziell. Also Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen zum Leben. Ne? Wir brauchen Nahrung, um überleben zu können. Wir brauchen Licht, sonst können wir gar nicht existieren. Und heute soll es uns um eine Tür gehen. Ist auch irgendwie wichtig. Aber passt irgendwie meines Erachtens nicht im ersten Augenblick so in die Reihe. Ne? Also Brot, Licht, Tür. Okay, Tür. Wie gesagt, war mir am Anfang ein bisschen suspekt. Aber wie gesagt, als ich mich an dieses Ereignis erinnerte, da war mir klar, also Tür ist schon wichtig. Und wir haben ja überall Türen dran. Sogar hier an der Gemeinde haben wir Türen dran. Sind in unserer Gesellschaft irgendwie wichtig. Man fühlt sich sicherer. Man ist irgendwie geschützt. Und wir wollen am Anfang einen Bibeltext lesen, wo es auch um eine Tür geht oder wo Jesus von sich berichtet. Und wir wollen auf Gottes Wort hören und wir lesen gemeinsam Johannes 10, ab Vers 7 bis 10. Ihr könnt hier vorn mitlesen. Ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung und habe da nur eine Sache ein bisschen abgewandelt, aber das fällt euch auf, wenn ihr das nachlest. Ich erkläre es auch gleich ganz kurz. Also, Johannes 10 ab Vers 7. Und dort schreibt Johannes, deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zum Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Jesus bezeichnet sich ja selbst als Tür. Und wie gesagt, für mich war das im ersten Augenblick komisch und vielleicht klingt es auch für euch im ersten Augenblick komisch. Und er bezeichnet sich nicht einfach nur so als irgendeine Tür, sondern er sagt, er ist die Tür der Schafe, heißt es wirklich. Ich habe sie übersetzt mit die Tür für die Schafe. In der originalen NGÜ heißt es, glaube ich, die Tür zu den Schafen. Aber ich glaube, es trifft mehr die zu, dass es die Tür für die Schafe ist, also wo die Schafe durchgehen können. Warum glaube ich das? Gehen wir mal in diesen Kontext rein. Ne? Also ist ja erstmal vielleicht nicht jedem klar das Bild hier mit Schafen und so. Wenn wir uns den Kontext angucken, da erzählt Jesus ein Gleichnis von Hirten. Hirten werden ja nächsten Sonntag wahrscheinlich oder demnächst von Daniel nochmal genaueres zu hören, was das auf sich hat, also dieses Jesus als der gute Hirte. Ich muss euch aber ein bisschen mit reinnehmen heute, weil hier geht's auch um Hirten. Und diese Hirten waren damals in der Gesellschaft so, keine Ahnung, wie heute Bäcker oder so, also die gab's ganz viel, ne, ganz viel vorhanden, an jeder Ecke quasi. Das war so ein Beruf in Israel, den haben mehrere ausgeübt, der war jedem irgendwie vor Augen und die sind überall durchs Land gezogen, nicht so wie heute, wo man, also ich weiß nicht, wann ich den letzten Schäfer oder Hirten gesehen habe, ist schon einige Zeit her, aber damals war das irgendwie präsenter. Und in dieser Hirtenkultur war es so, dass abends, wenn es dunkel wird, die Schafe zusammengetrieben worden sind in so einen Pferch, ne, in so eine Umzäunung. Manche nennen das auch Hürden, ne? Kennt ihr vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte, ne? Die Hirten bei den Hürden, ne, auf dem Feld. Und das waren so Steinmauern, also eine Hürde, die man überwinden musste. Die war so kreisrund meistens zusammengestellt und hatte eine Öffnung. Und in diese Öffnung setzte sich, nachdem alle Schafe drin waren, der Hirte als Tür hinein. Ich habe euch das mal als Bild mitgebracht, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Also ich glaube, der Mann ist kein Hirte, aber so in etwa dürft ihr euch das vorstellen. Ne? Also es war so eine Umzäunung, wo man die Schafe dann reingetrieben hat und sich der Hirte so in die Türöffnung gesetzt hat, quasi als lebendige Tür, um quasi seine Schafe dort drin zu behalten und die Leute oder die Raubtiere dann draußen zu behalten. Er hat sie quasi mit seinem Leben dort dann auch beschützt. An ihm kamen nur die Schafe auch rein in den Pferch, die er kannte, ne, die seine Schafe waren. Die waren damals auch markiert, also man wusste, man kannte so seine Schafe und man kannte die Schafe vom Nachbarn und von übernächsten Nachbarn und es kamen auch nur die Schafe quasi an ihm rein vorbei, die er kannte, die zu seinen Schafen gehörten. Und für mich ist das so quasi eine Hightech-Tür, ne, mit Gesichtserkennung für Schafe. Also eine bessere Tür gibt's gar nicht. Ne? So eine Technik kann man immer irgendwie überlisten, aber so einen Hirten damals, den konnte man überhaupt nicht überlisten. Und Jesus vergleicht sich hier mit so einem Hirten, mit so einer Hirtentür quasi von so einem Pferch, der abends seine Schafe quasi in seine Umzäunung dort einsammelt und nur die Schafe reinlässt, die er kennt. Aber was bedeutet das für uns? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Und was will Jesus überhaupt damit sagen, dass er diese Tür in so einem Pferch ist? Klingt ja schon irgendwie seltsam. Und ja, was hat das mit unserem, mit meinem Leben oder mit deinem Leben zu tun? Und ich möchte euch drei Sachen anschauen, die Jesus hier deutlich machen will, die er uns klar machen will. Und als erstes zeigt er, finde ich, dass Jesus als Tür alternativlos ist. Jesus ist alternativlos. Und in den Versen 7 bis 8, ich möchte es nochmal lesen, deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Fällt euch was auf? Jesus sagt, ich bin die Tür. Und an dieser Ich-Aussage wird schon deutlich, er lässt da gar keine andere Tür mehr übrig. Ne? Also es ist nur diese eine Tür da. Ich bin die Tür, nicht ich bin irgendeine Tür, eine mögliche Tür, die du wählen kannst, die du dir aussuchen kannst, sondern ich bin diese eine Tür. In dieser Umzäunung gab es auch immer nur eine Öffnung, wo du reingehen konntest als Schaf, und die bin ich. Ich bin alternativlos. Und Jesus spricht hier in diesem Bild zu seinen Zuhörern, und die konnten das, wie gesagt, verstehen, weil sie in dieser Kultur zu Hause waren. Und sie wussten, dass diese Steinmauer außenrum quasi für Raubtiere unüberwindbar ist. Also ich war da mal, wo dieser Mann in dieser Öffnung sitzt. Das ist so ein Bibelgarten in der Nähe von Dresden. Da kann man sich das anschauen, wie das damals aussah. Und auf diese Steinmauern wurden dann oft auch noch Disteln und so Dornensträucher draufgelegt, damit gar kein Raubtier in die Versuchung kommt, auf diese Mauer draufzuspringen. Also müsst ihr euch vorstellen, die Raubtiere springen da nicht drauf, weil die wissen, das tut weh an den Tatzen. Außerdem springen so Raubtiere auf nichts drauf, wo sie gar nicht wissen, wo es weitergeht. Also die müssen den zweiten Schritt schon wissen, damit sie den ersten überhaupt machen. Und deswegen war das optimal geschützt. Und wie gesagt, es war nur ein Eingang möglich. Und wenn wir die Verse vorher lesen, dann erklärt schon Jesus, dass alle, die irgendwie Diebe sind, ne, oder die nichts mit den Schafen zu tun haben, die werden irgendeinen anderen Eingang suchen als diese Tür. Aber sie werden letztendlich keinen anderen Eingang finden als die Tür, die der Hirte schützt. Und Jesus kam auf diese Welt als einziger Zugang zu Gott. Ich glaube, das will er hier deutlich machen. Er kam nicht hier auf die Erde, um irgendeine Möglichkeit uns zu lassen, sondern er kam hier auf die Welt, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns in eine neue Beziehung zu Gott zu holen. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen, dafür ist er gestorben, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und sein sündloses Leben, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind letztendlich diese Tür zum Vater. Und natürlich werden uns andere Türen angeboten. Und ich glaube, es gab noch nie so viele Türen, wie es zur Zeit gibt. Wir leben in so einer pluralistischen Gesellschaft, wo wir uns ganz frei aussuchen können, welche Tür wir nehmen wollen. Das ist einmal die Tür der Religionen. Wir haben eine Auswahl an Religionen vor uns. Ob das jetzt christliche Religion ist, in der ich versuche, mich irgendwie mit Werken zu rechtfertigen. Ob das der Islam ist, wo ich mich Gott unterwerfe und einfach nur auch ein gutes Leben führen kann mit mehr besseren Taten als schlechten Taten. Oder ob das Buddhismus ist, ob das Hinduismus ist, wo ich mich irgendwie selber befreien will. Ob ich diese Tür wähle. Ich kann diese Tür wählen. Die Frage ist immer nur, wo geht diese Tür hin? Und damals, als wir uns ausgesperrt hatten, hatten wir auch die Wahl, irgendeine andere Tür zu nehmen, durch irgendeine andere Tür zu gehen. Wir hatten Gott sei Dank dann die Tür meiner Schwiegereltern, wo wir durchgehen konnten und wo wir erstmal ein paar Stunden Asyl haben konnten, bis wir uns eine Lösung überlegt haben. Und wir hätten sicherlich auch durch die Tür guter Freunde gehen können. Aber der feine, aber wichtige Unterschied ist, das wäre nie die Tür gewesen, wo wir zu Hause sind. Das wäre nie die Tür unserer Wohnung gewesen, wo alles drin ist, was uns wichtig ist, wo wir wirklich zu Hause sind, wo wir uns wohlfühlen und wo wir hingehören irgendwie. Sondern es wäre immer eine andere Tür gewesen, die nichts mit unserem Zuhause zu tun gehabt hat. So gut diese Tür auch erstmal ausgesehen hätte. Und genauso stehen uns auch andere Türen zur Verfügung. Vielleicht auch die Tür des Atheismus. Du sagst ja, Gott ist ja schön und gut, wenn du eine Beziehung mit ihm haben willst, aber ich interessiere mich eigentlich gar nicht dafür. Ist mir überhaupt nicht wichtig. Und dann gehst du vielleicht durch die Tür des Atheismus, weil sie dir irgendwie angeboten wird, und du stellst fest, vielleicht hätte ich die doch nicht wählen sollen, weil dahinter ist irgendwas, was dann noch kommt. Ne? Also du betrittst diese Tür und merkst, ja, der Raum ist vielleicht doch nicht das, wo du dich so wohl fühlst, wo du glücklich bist. Und bist du dir letztendlich sicher, dass es keinen Gott gibt? Und bist du dir sicher, dass du nicht doch eine Beziehung zu ihm brauchst? Ich garantiere dir, dass du vielleicht durch dein Leben kommst, ne? Und dass das Leben gut ist, wahrscheinlich auch ein richtig gutes Leben ohne Gott sein kann, ne? Und dass du das vielleicht genießen kannst in vollen Zügen. Vielleicht kannst du es mehr genießen als ein Leben als Christ, ne? Manchmal ist ja so Christsein gar nicht so einfach. Aber du kannst eben, wenn du diese Tür nimmst des Atheismus und sagst hier, es gibt keinen Gott, wirst du letztendlich enttäuscht werden. Und auch das kann ich dir garantieren, weil die einzige richtige Tür ist Jesus. Und Jesus lässt uns nicht die Wahl, ne, irgendwie eine Tür zu wählen, sondern er stellt uns vor die Wahl. Er lässt uns nicht die Wahl, sondern er stellt uns vor die Wahl. Wir müssen uns für ihn entscheiden oder nicht. Und das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Und Jesus als Tür ist alternativlos. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das klingt ja krass und intolerant, was der hier von erzählt. Vielleicht, der kommt aus dem tiefsten Osten, ne? Wir hier im Westen sind viel aufgeklärter, ist ja alles gut und möglich, alles gut und schön. Ne? Aber ich bin davon überzeugt und ich glaube das aus tiefstem Herzen, dass diese Tür, dass Jesus Christus alternativlos ist und dass wir uns deswegen mit ihm beschäftigen müssen. Und warum? Das wird am zweiten Punkt ganz noch mehr deutlich. Ne? Vielleicht sagst du, ja, Paul, du sagst jetzt, es ist die einzige Tür, aber warum? Ich glaube, es ist die einzige Tür, weil Jesus die Tür zur Rettung ist. Und das sagt er in dem Vers 9 ganz klar. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Die Schafe wussten, dass sie nur in diesem Pferch, wo sie zu Hause sind, sicher waren. Ne? Und dass sie nur dort sich aufhalten können. Und gehen wir einfach mal in die Welt der Schafe und Hirten zurück. Was denkst du, wenn es so anfängt zu dämmern und der Hirte ruft seine Schafe, ja, der pfeift vielleicht oder treibt sie so zusammen in sein Pferch, aber das ist ein Schaf, das hat sich überlegt, heute Abend habe ich keine Lust auf diesen scheiß Pferch. Dort stinkt's, dort ist immer so ein Gedränge, dort sind 5 Schafe, die schnarchen die ganze Nacht durch, ne, die anderen haben Mundgeruch und ach nö. Und dann ist der Boden so niedergetrampelt, hier draußen habe ich grüne Wiese, da kann ich mich richtig schön hinlegen, das genießen und es ist einfach nur herrlich. Ich glaube, ich bleib heute Nacht draußen. Hirte, mach's gut. Ich zieh los, suche mir eine richtig saftige Weide, fress da vielleicht noch ein bisschen, lass mir's gut gehen und irgendwann, wenn ich Lust habe, schlafe ich dort ganz in Frieden ein. Vielleicht kann es diese Freiheit ein paar Stunden genießen, das Schaf. Aber die Überlebenschance beträgt nicht mal eine Nacht. Zumindest im damaligen Israel nicht. Vielleicht kannst du das heute auf irgendeiner Stadtwiese machen als Schaf, wo kein Tier rankommt. Aber dort waren Raubtiere an der Tagesordnung. Ne? Dort gab es Berglöwen und so weiter, die dieses Schaf reißen konnten. Und die haben sich gefreut, wenn so ein Schaf, was ziemlich leicht zu jagen war, irgendwo auf einer Wiese noch rumstand. Also die haben, das war ein Festschmaus. Aber dieses Schaf, ne, dachte, ich lasse es mir gut gehen, ich genieße meine Freiheit und irgendwann hat es dann die Rechnung dafür bekommen. In Sicherheit sind die Schafe nur in dem Pferch, nur geschützt vom Hirten. Und Jesus ist nicht nur alternativlos, sondern er ist absolut notwendig. Wir brauchen ihn für unser Leben, wir brauchen ihn, weil er Rettung ist, weil er Rettung bedeutet für unser Leben. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott, nicht weil das ein schöneres Leben verspricht. Im Gegenteil, manchmal ist es doch so, ne, in der Gemeinde. Da Da sind Leute drin, ach, die kann ich eigentlich nicht leiden, mit denen komme ich gar nicht so klar. Die sehen so anders aus wie ich und die haben ganz andere Interessen. Die einen gucken hier Filme an, ne, Sonntagabend, die anderen, die gehen vielleicht, keine Ahnung was, Inline-Skates fahren und die beiden Gruppen können sich überhaupt nicht verstehen. Keine Ahnung, was ihr noch für Passion-Groups habt oder sonst was. Irgendwie sind doch alle ein bisschen unterschiedlich in der Gemeinde. Und ich bin schon vielen Leuten begegnet in Gemeinden und unter Christen, wo ich gedacht habe, oh, also im normalen Leben hätte ich mich mit dem jetzt nie unterhalten. Aber irgendwie, weil wir Jesus kennen, hat es uns zusammengeführt. Und trotzdem ist Jesus notwendig. Trotzdem sage ich, ist Gemeinde notwendig. Trotzdem ist das was wir brauchen. Nicht, weil es immer so toll ist, nicht, weil es immer so schön ist, nicht, weil es uns immer so beglückt, sondern weil es hier um Sicherheit, weil es um Rettung geht, weil es letztendlich um die wahre Freiheit geht. Weil was ist das für eine Freiheit, wo ich mein Leben aufs Spiel setze? Ne? Wir haben Freiheit bei Gott, bei Jesus, weil wir abends in diesem Pferd sind, wo wir sicher sind. Aber was steht dann hier? Er wird uns ein- und ausgehen lassen oder er wird ein- und ausgehen oder wir werden auch ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ne? Also es ist, wir sind dort nicht eingesperrt, wir sind nicht irgendwie unsere Freiheit beraubt, sondern wir sind gerettet und in Sicherheit. Und ich glaube, das ist das Wichtige, auf was wir achten müssen, wenn es um die Tür Jesus geht. Ne? Die Tür, die uns beschützt. Es ist nicht nur die Tür, wo ich mich aussperren kann, sondern es ist auch die Tür, die ich zusperren kann, ne? In Situationen, wo es mir nicht so gut geht. Und ich habe das erlebt. Ich war in Pakistan im Missionspraktikum und ich war da an einem Bergdorf gewesen mit ein paar anderen. Und nachts war dann Tumult auf einmal vor unserer Tür und da war ich froh, dass sie zugesperrt war, weil ich nicht wusste, wer da draußen steht und weil ich nicht wusste, wer da jetzt reinkommen würde, wenn die Tür offen gewesen wäre. Es hat sich dann rausgestellt, es war nur die Polizei, die ein bisschen Terz gemacht hat draußen, weil sie uns beschützen wollte. Aber in der Situation habe ich gedacht, gut, dass da eine Tür dazwischen ist, ne, und dass wir hier in Sicherheit sind. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, ne? Es ist nicht nur die Tür, die uns irgendwie aussperren oder die irgendjemand aussperren will, sondern es ist die Tür, die uns beschützen will, die uns sichern will, die uns Rettung geben will. Und diese Tür ist Jesus für die, die an ihn glauben. Und er wird uns nicht nur irgendwie dort einsperren und sichern und wir werden uns unwohl fühlen in der Gemeinde, sondern er verspricht uns, dass wir gute Weide finden, also dass es uns gut gehen wird. Wir müssen nicht diese Christen sein, die denken, ja, hoffentlich kommt Jesus bald wieder und hoffentlich ist bald alles vorbei, weil hier ist ja alles so schrecklich, sondern Jesus sagt uns zu, dass er uns versorgen wird, dass er bei uns sein wird, dass er uns gute Weide geben wird, dass wir versorgt sind, dass wir das haben, was wir brauchen. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr, als wir haben. Vielleicht sollten wir eher darüber nachdenken. Ich weiß, das ist leicht gesagt. Ich kenne selber Situationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ja, es reicht nicht und ich schaffe das nicht und wie wird das alles werden? Aber vielleicht reicht es in dieser Situation. Vielleicht habe ich gerade zu wenig, um zu verstehen, dass ich Jesus brauche, dass ich von ihm abhängig bin, dass ich bei ihm in Sicherheit bin und nicht woanders. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich bei Jesus in Sicherheit bin, dass ich in diesen Schafpferch gehöre und mich außerhalb nämlich irgendwas Schlechteres erwartet, dann ist das doch irgendwas Beruhigendes. Dann ist das doch wirklich ein Geborgenheitsgefühl, was ich dort entfalten kann und was wichtig ist. Wir sind bei Jesus in Sicherheit. Er rettet uns. Er rettet uns durch seinen Tod am Kreuz. Er rettet uns durch seine Auferstehung. Er versöhnt uns mit Gott. Wir haben Zugang zu Gott. Wir können mit dem lebendigen Gott in Beziehung leben und sind nicht mehr unter Verdammnis. Wir sind nicht mehr verloren, auch wenn wir das nicht gern hören. Und was resultiert daraus, wenn wir gerettet sind? Jesus ist nicht nur Rettung, sondern Jesus ist das Leben. Er ist die Tür, die zum Leben führt, zum ewigen Leben, das er uns schenkt. Und in diesen Versen lesen wir auch, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zum Verderben zu bringen. Also jeder andere, der an die Schafe ran will, ne? jeder negative Einfluss, der von außen kommt, hat schlechte Absichten. Ne? Jeder, der dich irgendwie von dem Gegenteil überzeugen will, hat schlechte Absichten. Und nirgendwo geht es den Schafen besser als bei ihrem Hirten, dort wo sie zu Hause sind, der sie kennt, der sie vielleicht schon von klein auf aufgezogen hat, ne? So kleine Lämmer, Simon ist gerade Papa geworden, ne? Also so, ich denke, für einen Hirten war das manchmal so wie ein Kind, das er geliebt hat. Weil wir müssen uns vorstellen, damals die Hirten, das waren nicht irgendwelche Hirten, die das zum Spaß gemacht haben, ne? Manche stellen sich ja so 2-3 Schafe zum Spaß im Garten, weil sie keinen Rasen mehr kaufen wollen, so als Hobby. Aber die haben das gemacht, weil sie damit ja ihren Besitz mehren wollten und weil das alles war, was sie hatten irgendwie, die Schafe. Das war ihr ganzes Hab und Gut. Die haben ihr ganzes Geld, ihr ganzen Besitz in diese Schafe rein investiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und wenn da ein Schaf verloren geht, wenn da eins stirbt aus Krankheit, dann ist ein Riesenbatzen Geld ist da weg. Das ist wie wenn du jemanden sein Kind weggenommen hast damals. Und deswegen kümmert sich Jesus um die Schafe und deswegen kümmerten sich die Hirten um die Schafe. Und jemand, der jetzt Schafe irgendwie klaut, ne, irgendwie die wegnimmt, dem ist es doch völlig egal, wie es dem Schaf letztendlich geht. Der will doch nur, dass das Schaf irgendwie schnell umgesetzt wird. Deswegen wird es möglichst schnell schlachten, um Fleisch zu gewinnen, ne, um vielleicht das verräterische Schaf loszuwerden. Weil wie gesagt, die waren damals auch markiert gewesen. Da hatten sie ja auch ihre Möglichkeiten, die zu markieren. Und sie wollen das so schnell wie möglich zu Geld, zu Essen machen. Und deswegen sollten wir darauf achten, ne? Was sind diese negativen Einflüsse? Wer sind die Diebe in unserem Leben, die uns irgendwie wegziehen wollen, diese negativen Einflüsse, wo wir vielleicht unsere Zeit, unser Geld investieren, die uns wegziehen wollen von Gott, von Jesus, ne? Die uns wegnehmen wollen. Und die uns letztendlich zum Verderben bringen. Vielleicht sind das eben, wie gesagt, irgendwelche andere Türen, durch die wir gehen wollen. Vielleicht sind es auch Sachen, die wir in unser Leben einladen, die wir durch unsere Tür lassen, weil wir Jesus nicht in unserer Tür sitzen haben, weil wir meinen, ja, geh mal beiseite, der Lebensbereich gehört nicht. Jeder muss das selber für sein Leben feststellen, wo er solche negativen Einflüsse reinnimmt, die uns irgendwie wegziehen von Gott. Und Jesus liebt uns, weil wir eben sein Eigentum sind, weil er uns gemacht hat, weil er uns geschaffen hat, weil er so viel in uns rein investiert hat, weil er bei uns war, seitdem wir ganz klein waren, weil er für uns gesorgt hat die ganze Zeit und weil er ja letztendlich alles für uns gegeben hat. Und die einzige Voraussetzung ist, dass ich durch die Tür gehe, dass ich sein Schaf bin, ne? Dass ich in diesem Pferch gehe. Und dann wird er für meine Sicherheit garantieren. Dann wird er mir Leben schenken, lesen wir hier, ne? Leben in ganzer Fülle. Und er ist letztendlich meine einzige Chance, mit Gott in Versöhnung zu kommen. Aber ich glaube, dass es eine Herausforderung in unserer Zeit ist, an so eine alternativlose Sache zu glauben. In unserer Zeit wird ja viel von alternativloser Politik gesprochen. Das sagen wir dann immer, ja, das kann nicht sein. Ne? Von Angela Merkel kann da vielleicht noch was anderes machen. Das ist gar nicht so alternativlos. Aber hier, diese Sache, ist meiner Überzeugung nach völlig alternativlos. Aber trotzdem ist sie uns oft zu unsicher. Wir sind uns zu unsicher. Stimmt das wirklich? Kann ich das wirklich glauben? Kann ich darauf vertrauen? Wir leben in einer Zeit von Unsicherheit. Ne? Was ist heute noch sicher? Ja? Am Freitag Brexit, keiner weiß, wie es mit der EU weitergeht. Bei jedem EM-Spiel wartet man irgendwie, dass es knallt, weil alle Angst haben vor Terroranschlägen. Was ist heutzutage noch sicher? Und dann soll ich auf so eine Aussage von Jesus vertrauen, der einfach mal sagt, ja, ich bin die Tür. Ich bin alternativlos. Nur ich kann dich retten und nur ich kann dir Leben schenken. Das ist ja erstmal, okay, es sind schon viele da gewesen, die das gesagt haben. Es sind schon viele rumgerannt und deswegen spricht Jesus hier auch immer wieder von den Dieben, ne, die kommen. Er hat am Anfang im Vers 7 von denen gesprochen, die vor ihm gekommen sind, auf die Schafe nicht gehört haben. Es kommen immer wieder Sachen, ne, wo wir fragen, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch? Und es sind viele vor Jesus gekommen, die gesagt haben, ja, ich bin jetzt der Weg zu Gott und ihr müsst mich annehmen, ich bin der Messias, ich bin der Retter hier und ich bin der, der euch sagt, wie ihr zu Gott kommt. Aber die waren es alle nicht gewesen. Und jetzt ist Jesus da. Und wie können wir Jesus vertrauen? Wie können wir sicher sein, dass Jesus uns das gibt, was er uns verspricht? Ich glaube, wir können Jesus vertrauen als die einzige Tür, weil er sein Leben eben am Kreuz gegeben hat für unser Leben. Er hat sein Leben gegeben, dass wir ewiges Leben bekommen können. Er hat das nicht nur irgendwie gesagt, sondern er hat es gelebt, er hat es durchgezogen bis zum Schluss. Er hat uns diesen Zugang, diesen alternativlosen Zugang durch seinen Tod ermöglicht. Er ist für uns auferstanden. Er hat uns dadurch gerettet. Ne? Er hat uns reingemacht vor Gott. Er hat uns unsere Sünden weggenommen. Und er schenkt uns damit letztendlich auch ewiges Leben bei Gott. Und ich glaube, das ist das, was Jesus so überzeugend macht, für mich jedenfalls, dass er das gelebt hat bis zum Schluss, bis zu seinem Tod am Kreuz und es dadurch bestätigt. Mehr Sicherheit, mehr Beweis, mehr Liebe geht nicht. Und da können wir noch so viele Beweise fordern. Ne? Also ich würde Jesus gerne mal begegnen, ich würde mit Jesus gerne mal mich unterhalten. Er soll erstmal Zeichen und Wunder tun. Hat er alles gemacht während seiner Zeit hier auf der Erde? Deswegen haben auch nicht mehr Leute an ihn geglaubt. Ich glaube, der größte Beweis ist wirklich, dass er das, was er gesagt hat, bis zum Schluss durchgezogen hat. Und darauf sollten wir vertrauen, daran sollten wir glauben. Jesus ist die einzige Tür, die sicher zum Leben führt. Und glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Das ist eine herausfordernde Frage, die du gar nicht schnell beantworten brauchst oder sollst. Du sollst nicht gleich Ja hier schreien. Durchdenk das mal in deinem Leben. Glaubst du wirklich, dass Jesus für dich alternativlos ist? Glaubst du wirklich, dass er für dich die einzige Hoffnung auf Rettung ist? Ist er für dich wirklich dein Leben, dein zukünftiges Leben? Investierst du da alles rein? Ist dir das so wichtig? Und wenn das nicht der Fall ist, dann nimm dir wirklich Zeit, dir Gedanken zu machen darüber. Vielleicht redest du mit Simon, mit Daniel oder ich bin auch noch ein bisschen da, mit mir. Wir können uns gerne unterhalten, können gerne diskutieren über den Glauben, aber mach dir sicher, dass du darüber nachgedacht hast, dass du da eine Entscheidung getroffen hast. Ob du Jesus die Tür gewählt hast, ob du dort durchgehst oder ob du sagst, nee, die Tür brauche ich nicht. Dann ist das auch eine Entscheidung, um die bedauere ich dich, aber die muss getroffen werden. Aber 99% werden hier sitzen und sagen, ja, es war ja eine evangelistische Predigt. Schön für die, die noch nicht an Jesus glauben, aber ich gehöre dazu. Alles gut, danke Karl und tschüss. Nein, auch für dich ist es eine Herausforderung. Vielleicht glaubst du das für dich schon Jahre oder vielleicht erst seit Kurzem. Aber wie sieht's mit deinem Kollegen aus auf Arbeit? Wie sieht's aus mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit der du dich öfters triffst? Wie sieht's aus mit deinem Umfeld, mit den Mitmenschen, mit denen du zusammentriffst? Vielleicht mit deinem Nachbarn? Keine Ahnung. Glauben die das? Glauben die an diese alternativlose Rettung, an dieses alternativlose Leben in Jesus? Schwierige Frage, ne? Vielleicht hat man sich dann damit noch gar nicht beschäftigt. Ich bin da auch manchmal ein bisschen feige und zurückgezogen. Aber lassen wir uns da neu herausfordern, zu sagen, hier, hey, das gilt nicht nur für mich. Jesus ist nicht nur die Tür für mich. Jesus ist nicht nur für mich gekommen, nicht nur für mich gestorben, hat es nicht nur für mich auf sich genommen, sondern er hat es für alle auf sich genommen, die zu ihm kommen wollen, die ewiges Leben haben wollen. Und wie können das Leute herausfinden, ob sie das wollen? Indem wir ihnen das sagen, indem wir ihnen diesen Weg mitteilen, indem wir zu ihnen gehen und sagen, hier, kennst du Jesus schon? Vielleicht ist das für dich erstmal völlig, du denkst vielleicht an deinen Nachbarn, deine Nachbarin und sagst, ach, die glaubt das eh nicht, mit der brauche ich gar nicht reden. Dann fang an zu beten. Geh zu Gott, rede mit ihm und sag ihm, hier, ich möchte eine Gelegenheit, wie ich ihr von dir erzählen kann, wie ich ihm von dir erzählen kann. Fang an für sie zu beten, dass ihr Herz weich wird, dass du sie für Jesus gewinnen kannst. Das ist eine Sache, die unheimlich wichtig ist. Fang einfach an, sie zu lieben. Ne? Weil alles andere ist lieblos. Wenn ich die einzige wenn ich den einzigen Weg kenne, die einzige Wahrheit, die zum Leben führt, und ich die nicht weitergebe, das ist eigentlich schon fast Mord. Also wenn Beduine in der Wüste die Quelle nicht mit anderen teilt, dann ist das Mord. Da steht die Todesstrafe drauf oder stand die Todesstrafe drauf unter Beduinen. Und genauso ist es mit dem ewigen Leben. Wir wissen die Quelle des ewigen Lebens. Wir wissen, wer die Tür zum ewigen Leben ist. Deswegen sollen wir das mit unseren Mitmenschen teilen und sollen wir das ihnen sagen, damit sie nicht verloren gehen. Liebe deine Mitmenschen ist meine Herausforderung für dich, wenn du sagst, ja, für mich ist es schon die Tür. Dann überleg, für wen muss es noch die Tür werden? Vielleicht machst du dir jetzt Gedanken, für wen sollte es die Tür werden? Wen will ich ja vielleicht die nächste Woche, den nächsten Monat ganz besonders im Gebet vor Gott bringen? Mit wem will ich vielleicht auch ein Gespräch anfangen? Auch wenn es schwierig ist. Es muss nicht gleich losgehen, hier, du musst unbedingt an Jesus glauben, sonst kommst du in die Hölle, fertig. Das ist eher negativ. Such langsam das Gespräch. Vielleicht über Fußball, ne? Public Viewing, fängst du langsam ein Gespräch an. Irgendwann kommst du dann schon drauf, auf den Glauben zu sprechen, wenn du das willst. Also man kann das auch immer gekonnt umschiffen, aber der andere würde dich fragen, ja, was machst du denn so, was sind deine Hobbys? Ja, sag doch einfach, ich gehe Sonntag gerne in die Kirche. Ich gehe gerne zur Gemeinde, das ist mir wichtig, das ist ein Teil von meinem Leben. Dann kommst du schon ins Gespräch über den Glauben, keine Angst. Es gibt dort genug Ideen und Möglichkeiten, wie man Gespräche anfangen kann. Aber fang an damit, weil, und das möchte ich zum Schluss einfach stehen lassen, Jesus ist nicht nur für dich und mich die Tür, sondern für alle, die gerettet werden wollen. Amen.